This is a great honor, and we welcome their majesties, King Charles III and Queen Camilla of the United Kingdom, to the White House. Very special place, very, very special. Before we really begin, I want to congratulate Charles on having made a fantastic speech today at Congress. He got the Democrats to stand. I've never been able to do that. I couldn't believe it. They liked him more than they've ever liked any Republican or Democrat, actually.
Charlotte, was hören wir da?
Ja, wir hören da Donald Trump bei seinem Toast beim Staatsbankett im Weißen Haus. Er gratuliert seinem Besucher, dem britischen König Charles III., zu seiner fantastischen Rede im Kongress. Der König hat es sogar geschafft, dass die Demokraten seien aufgestanden, hat Trump gesagt. Also ihm sei das noch nie gelungen. Durchaus humorvoller Trump also.
Es ist Mittwoch, der 29. April 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast und Tagesanzeiger der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Es freut mich, Charlotte Walser zu begrüßen. Charlotte ist unsere Korrespondentin in Washington, D.C. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Charlotte.
Hallo, Christoph.
Charlotte, der amerikanische Präsident, hat hohen Besuch bekommen. Der König von England, der britische König Charles und seine Frau, Königin Camilla, haben ihm die Aufwartung gemacht. Hast du etwas mitbekommen von dem Besuch in Washington?
Ja, ich denke, bei so Besuch gehört man abends mehr Helikopter und Sirenen als sonst. Aber es gibt auch sonst immer viel Sirenen und Helikopter. Es nimmt einfach noch ein bisschen zu.
Okay. Was war das Highlight von dem Besuch?
Ich glaube schon die Rede vom König Charles III. Vor dem Kongress. Und für die, die teilgenommen haben, auch das Bankett am Dienstagabend. Das war schon sehr fancy, sehr schick gewesen, mit goldigen Tauern und so.
Gut, haben wir schon zu Mittag gehabt. Lassen wir rein in die Rede vom König Charles vor dem amerikanischen Kongress.
Today I am here on this great occasion in the life of our nations to express the highest regard and friendship of the British people to the people of the United States. Ladies and gentlemen, we meet in times of great uncertainty, in times of conflict from Europe to the Middle East, which pose immense challenges for the international community and whose impact is felt in communities the length and breadth of our own countries. Speaking in this renowned chamber of debate and deliberation, I cannot help but think of my late mother, Queen Elizabeth, who in 1991 was also afforded this signal honor and similarly spoke under the watchful eye of the Statue of Freedom above us.
Was für ein Englisch würde man da sagen? Man lässt ihn wirklich gern zu, am König Charles. Aber was hat er denn gesagt im Kongress?
Er hat da gesagt, es sei eine grosse Ehre, dass er da auftreten konnte. Und er hat da über die schwierigen Zeiten, über Kriege geredet. Und er hat da Auftritt von seiner Mutter, der Queen Elizabeth, erinnert, die 1991 auch im Kongress geredet hat. Es war erst das zweite Mal, dass ein britischer Monarch vor dem US-Kongress hat dürfen reden.
Hat er sich also gut geschlagen, der König Charles?
Mir denkt es ziemlich gut, ja. Also, so, dass man wahrscheinlich auf beiden Seiten vom Atlantik zufrieden ist mit ihm. Er ist staatsmännisch auftreten, aber gleichzeitig auch witzig. Er oder vielleicht dann seine Redenschreiber haben Pointe eingebaut in die Rede, mehrere. Und gerade am Anfang zum Beispiel hat Charles der Oscar Wilde zitiert. Er hat gesagt, die USA und Großbritannien haben alles gemeinsam, ausser der Sprache.
As Oscar Wilde said, we have really everything in common with America nowadays, except, of course, language.
Oscar Wilde also ist zitiert worden, ein britischer Autor, der immer für eine Pointe gut war. Aber was war denn da eigentlich Anlass für den Staatsbesuch?
Offiziell sind es die 250 Jahre Unabhängigkeit von den USA von der britischen Krone. Das ist auch der Grund, warum britische Königinnen und Könige im US-Kongress eigentlich fast nie auftreten, die Unabhängigkeit. Im Gegensatz zu den Regierungschefs, also der Tony Blair ist schon hier gewesen und natürlich der Winston Churchill. Das Jubiläum von der Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli, das ist wirklich eine grosse Sache. Also das prägt auch das ganze Jahr und der Trump ist voll auf das ausgerichtet. Es war aber auch ein Gegenbesuch gewesen, weil Trumps ja im Herbst beim Königspaar gewesen in England. Inoffiziell ist es den Briten auch darum gegangen, die ramponierte sogenannte spezielle Beziehung wieder zu verbessern. Der Begriff spezielle Beziehung, Special Relationship, geht auf Winston Churchill zurück, also auf das Bündnis der alliierten USA und Großbritannien im Zweiten Weltkrieg.
Aber eben die sogenannte Special Relationship, wie du sagst, zwischen den USA und Großbritannien, hat schon bessere Zeiten gesehen und ist momentan eigentlich ein bisschen angeschlagen.
Ja, die Beziehungen sind angespannt, vor allem wegen dem Iran-Krieg. Also der britische Premierminister, der Starmer, hat nicht mitmachen beim Trump im Krieg. Und nachher hat der Trump ihn einen Feigling genannt und hat gesagt, der Starmer sei kein Churchill und Großbritannien sei also nicht mehr der Rolls-Royce unter den Verbündeten.
No, I was disappointed because Keir was willing to send two aircraft carriers after we won, because essentially there's no threat for the aircraft carriers right now. And I said, no, we want things sent before the war, not after the war is won. So, I'm disappointed with Keir. I like him. I think he's a nice man, but I'm disappointed. You see that man right there? You know who that is?
Churchill.
The late, great Winston Churchill. And, you know, unfortunately, Keir is not Winston Churchill.
Ja, hier sagt der Trump eben, er sei enttäuscht und leider sei der Starmer kein Winston Churchill. Das war am Anfang des Iran-Kriegs. Es hat aber auch schon vorher Differenzen gegeben. Also im Januar hat der Trump die Rolle von Großbritannien im Afghanistan-Krieg abgespielt. Und das ist schlecht angekommen bei den Briten, weil dort sind auch britische Soldaten ums Leben gekommen. Dann kommt noch dazu, dass Trump seine MAGA-Bewegung Großbritannien irgendwie als gescheitertes Land betrachtet und auch bezeichnet. Das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen im Gespräch mit MAGAs. Sie finden sowieso zu Europa sei alles ganz schlimm und besonders zu Großbritannien. Sie sagen immer, dort gäbe es keine Redefreiheit mehr, die sei unterdrückt und die Migration sei total außer Kontrolle. Vielleicht muss man dazu noch sagen, dass die Migration ja zugenommen hat in Großbritannien nach dem Brexit.
Ja, du hast ja berichtet in einem von unseren letzten Podcasts, wo du an der CPAC-Konferenz warst, wo du die MAGA-Anhänger getroffen hast, wo sie eben gesagt haben, Großbritannien sei ein völliger Lost Case. Ein anderes delikates Thema betrifft die Falklandinseln. Die liegen im Süden vom Atlantik und gehören zu Großbritannien, werden aber von Argentinien beansprucht. Und es hat ja in den 80er Jahren auch den sogenannten Falklandkrieg gegeben, wo es um das gegangen ist.
Ja, wo der Starmer hat abgelehnt, dass sich Großbritannien in den Iran-Krieg verwickeln hat, der Trump nachher mit den Falklandinseln droht. Also er hat angedeutet, die USA könnten den argentinischen Anspruch auf die Inseln vielleicht unterstützen. Weil eben, wie du hast gesagt, im Moment sind sie ja unter britischer Kontrolle, die Inseln. Und Argentinien sieht in dem Kolonialismus und will, dass die Inseln argentinisch werden. Und im Moment ist Argentinien ja der Javier Milei Präsident und das ist ein Freund von Donald Trump.
Hat denn der König Charles bei seiner Rede im Kongress die Falklandinseln oder auch andere Probleme angesprochen?
Nein, oder höchstens sehr indirekt, also so auf einer abstrakten Ebene. Er hat zum Beispiel gesagt, we agree that we do not always agree. Also wir sind uns einig, dass wir uns nicht immer einig sind. Oder er hat an den Anschlag vom 11. September 2001 erinnert, wo das Jahr ja 25 Jahre her ist. Und in diesem Zusammenhang hat er erwähnt, dass dann das erste Mal der NATO-Bündnisfall gegriffen hat. Also der Artikel 5, der besagt, dass im Fall eines Angriffs auf ein NATO-Land die anderen NATO-Länder müssen zu Hilfe kommen müssen. Der Charles hat gesagt, we stood with you then and stand with you now.
In the immediate aftermath of 9/11, when NATO invoked Article 5 for the first time and the United Nations Security Council was united in the face of terror, we answered the call together, as our people have done so for more than a century, shoulder to shoulder through two world wars, the Cold War, Afghanistan, and moments that have defined our shared security. Today, Mr. Speaker, that same unyielding resolve is needed for the defense of Ukraine and her most courageous people.
Ja, der Charles sagt hier eben, Großbritannien sei nach dem 11. September an der Seite der USA gestanden und eigentlich immer und erinnert an den Bündnisfall. Und damit hat er auch indirekt dem Trump widersprochen, der ja immer wieder behauptet, die USA hätten noch nie etwas von der NATO gehabt. Und nachher hat er gleichzeitig auch noch gesagt, der Charles, heute ist die Ukraine, wo die geeinte Unterstützung brauche.
Ja, und hat dafür Applaus bekommen, wie wir gehört haben. Wie sind denn die Reaktionen sonst ausgefallen bei den Angehörigen vom amerikanischen Kongress und überhaupt in den USA?
Die Pointe von Charles haben für etliche Lacher gesorgt. Die Stimmung war ziemlich entspannt im Kongress. Die New York Times Zeitung hat während der Rede tickert, der Charles demonstriere gerade, dass er auch Stand-up-Comedian werden könnte, wenn das mit dem König nicht geklappt hätte. Es hat auch viel Applaus im Kongress, also Standing Ovations, und zwar schon nach den ersten paar Sätzen, wo der Charles die Unabhängigkeitserklärung erwähnt hat. Manchmal muss man vielleicht sagen, sind nicht alle gleich begeistert im Saal. Also zum Beispiel, wo der Charles über die Bedeutung vom Naturschutz hat geredet, wo ja das Herzensthema ist von ihm. Aber er hat es irgendwie geschickt gemacht, er hat es so gemacht, dass auch die Republikaner ein bisschen klatschen konnten, weil er hat im gleichen Atemzug nachher die Naturwunder von der USA gepriesen. Oder er hat über die gemeinsamen christlichen Werte geredet und nachher im nächsten Satz gesagt, beide Länder teilen den Wert, dass alle Menschen wertschätzen seien, unabhängig von ihrem Glauben. Großbritannien und die USA teilen quasi eine Grosszügigkeit vom Geist, hat er gesagt.
Ist die Special Relationship nach dem Charles-Besuch also wieder halbwegs geflickt?
Ja, das kann man so wahrscheinlich nicht sagen. Aber geschadet hat der Besuch der Stimmung zwischen beiden Ländern sicher nicht. Sie hat sich vielleicht sogar ein bisschen verbessert, die Stimmung. Differenzen aber bleiben zum Beispiel beim Iran-Krieg. Der Charles hat vor allem Gemeinsamkeiten betont und nicht Differenzen und hat die USA auch viel gelobt, zum Beispiel für das System der Checks and Balances. Obwohl der Kongress im Moment ja seine Kontrollfunktion über die Exekutive, über den Trump nicht so richtig wahrnimmt. Man kann sich also fragen, ob dort eine versteckte Kritik drin war. Die Washington Post hat es so verstanden, sie hat geschrieben, der Charles hätte an den Kongress appelliert, die Checks and Balances auszuüben. Es klingt mir auch noch interessant, wenn man im Moment so etwas Harmloses sagt in den USA, wie Checks and Balances sind wichtig, kann das quasi als Kritik verstanden werden. Eindeutig und nicht zweideutig war, dass der Charles die Freundschaft der beiden Länder betont hat. Die sei aus einem Streit entstanden, hat er gesagt, und sie sei sehr eng. Man darf sich aber jetzt nicht mit Vergangenem begnügen, sondern müsse die Verbindung immer wieder erneuern.
Ein delikates Thema, das Donald Trump und den König Charles verbindet, wenn natürlich auch eher unfreiwillig, ist der Skandal um den Jeffrey Epstein. Der ist aber kaum gesprochen, oder?
Nein, zumindest öffentlich nicht. Und ich glaube, im privaten Gespräch auch eher nicht. Die Sache betrifft ja den Bruder vom König, der Andrew. Der war mit dem Epstein befreundet wie der Trump. Gegen Andrew gibt es in den Epstein-Files schwere Vorwürfe und auch in einem Buch von einem Opfer. Er soll mindestens ein Mädchen missbraucht haben. Es gibt ja auch Fotos in diesen Files, wo der Andrew zeigen, wie er so über einem Mädchen oder über eine sehr junge Frau knäuelt. Und der Charles hat dem Andrew wegen diesen Verbindungen zum Epstein ja letzten Herbst den Prinzentitel weggenommen. Die Sache hat irgendwie das Ansehen von der Monarchie beschädigt, kann man glaube ich sagen. Und auch Trump schaden ja die Epstein-Files, auch wenn es keinen Beweis gegen ihn gibt da drin.
Haben sie also das Thema besser ein bisschen ausgespart, wie man kann vermuten kann. Trump, seine Umfragewerte haben in letzter Zeit aber auch ohne das gelitten. Der Iran-Krieg ist in der Sackgasse, kann man sagen. Dann hat sich der Trump ein Rencontre geliefert mit dem Papst. Und er hat ein Bild veröffentlicht, das ihn als Jesus Christus zeigt. Kommt also der hohe Besuch von Charles und Camilla gerade recht, dass er sein Image aufpolieren kann?
Ja, der Besuch hat dem Trump sicher nicht geschadet. Ein König zu empfangen ist ja ganz nach seinem Geschmack. Er ist gerne in dieser Rolle, also in der Rolle des Gastgebers, der ein prunkvolles Bankett ausrichtet. Und klar ist auch, für ein paar Tage ist nachher der Besuch im Zentrum gestanden und Bilder von diesem Besuch, weil die Royals interessieren ja die Leute immer sehr. Für den Trump ist es sicher angenehmer als all die Artikel über das Iran-Krieg-Desaster und über die hohen Benzinpreise und die drohende Wirtschaftskrise. Ein bisschen hat also der Trump wahrscheinlich sein Image schon aufpolieren in den letzten Tagen. Es hat ja bei diesem Besuch auch keine Eklat gegeben und keine Kontroverse über irgendetwas, was der Trump gesagt hat, weil er hat sich für einmal wirklich ans Protokoll gehalten und auch an seinen Redetext. Aber ich glaube, die Wirkung von diesem Besuch ist eher kurzfristig. Also man darf das auch nicht überschätzen, weil Benzinpreise, die bleiben ja hoch und das merken die Leute auch wenn es nicht in den Schlagzeilen ist.
Der Donald Trump hat wahrlich ereignisreiche Tage hinter sich. Unmittelbar vor dem hohen Besuch aus London ist es zu einem Zwischenfall gekommen, anlässlich vom Korrespondentendinner. Wir haben davon gehört, ein mutmaßlicher Attentäter ist im Festsaal sehr gefährlich gekommen, wo der Trump drin war und die ganze Regierung. Es ist geschossen worden. Du, Charlotte, hast über das Thema bereits erzählt in einer Folge von «Apropos». Wir werden die verlinken in den Shownotes. Sind Neuigkeiten zu dem Fall bekannt worden?
Der Charles hat die Sache übrigens auch angesprochen in seiner Rede vor dem Kongress. Er hat gesagt, Gewalttaten dürfen nie Erfolg haben. Du hast gefragt, ja, ob es Neues gibt. Es werden laufend neue Details bekannt zum mutmaßlichen Täter. Bekannt ist, dass es sich um einen 31-jährigen Kalifornier handelt, der Computerspiele entworfen hat und auch als Nachhilfelehrer tätig war. Er ist mit dem Zug nach Washington gereist und hat etwa 24 Stunden vor dem Dinner im Hotel eingecheckt, wo das Dinner stattgefunden hat. Und nachher ist er ja von Sicherheitskräften überwältigt worden, wo er während dem Dinner mit Waffen hat eine Sicherheitsschleuse stürmen. Am Montag ist er schon angeklagt worden, schon wegen versuchtem Mord am Präsident Trump. Im Entwurf von der E-Mail hat er zwar nicht explizit geschrieben, er wolle den Trump ermorden, aber er hat offenbar als Ziel Regierungsbeamte angegeben und geschrieben, er wolle beim höchsten Rang anfangen, was dann wohl der Präsident wäre.
Offenbar kursieren in den sozialen Medien seit dem Vorfall zahlreiche Verschwörungstheorien. Hast du die auch schon gesehen?
Ja, und interessanterweise kursieren die Verschwörungstheorien nicht nur im Trump-kritischen Lager, sondern auch unter Trump-Anhänger. Also die Magas neigen ja sowieso recht zu Verschwörungstheorien, aber gewöhnlich vermuten sie eine Verschwörung gegen ihren Präsident und nicht ihren Präsident als Verschwörer. In diesem Fall aber teilweise schon. Und übrigens, unsere Leserschaft scheint skeptisch zu sein. Also jedenfalls in den Kommentarspalten gibt es bei uns viele, die an der offiziellen Version vom versuchten Attentat zweifeln. Die meisten von diesen Skeptikern sagen, es sei ein false flag gewesen, also ein inszenierter Attentatsversuch. Der Verdacht ist auch irgendwie verständlich. Es ist ja schon der dritte Attentatsversuch gegen Trump und das in einem Moment, wo der Präsident wirklich stark unter Druck steht mit dem Iran-Krieg. Und nachher hat man ja auch tatsächlich das Gefühl, es sei seltsam, dass einer mit Waffen in einem Hotel einchecken kann, wo nachher 24 Stunden später der Präsident auftritt. Ich war an diesem Abend mit einem Uber unterwegs und der Fahrer, der hat gesagt, er sei ja in der Sicherheitsbranche tätig, hat gesagt, give me a break, das stinke doch alles zum Himmel.
Und du, Charlotte, glaubst du dem Uber-Fahrer oder der offiziellen Version? Was meinst du, ist der Attentatsversuch inszeniert gewesen?
Ja, man kann das nicht ausschliessen. Also, so etwas ist möglich und es hat ja auch schon so Sachen gegeben in der Geschichte. Und ich traue dieser Regierung fast alles zu. Aber ich bevorzuge eigentlich nach dem Prinzip Occam's Razor immer die einfachste von verschiedenen möglichen Erklärungen. Also, die Erklärung, die am wenigsten Annahmen braucht. Und das scheint mir also jedenfalls Stand jetzt nicht eine Verschwörung oder eine Inszenierung zu sein. Die Indizien, die genannt werden im Internet, denken mich nicht so überzeugend. Zum Beispiel wird genannt als Beweis für eine Inszenierung, dass eine Live-Übertragung von Fox News zu einem komischen Moment ist abgebrochen wurde. Die Journalistin hat sich aber inzwischen dazu geäussert und sie hat gesagt, die Verbindung sei abgebrochen worden, weil es im Ballsaal kaum Empfang gegeben.
Gibt es noch andere Indizien, die da in den sozialen Medien, wo man muss sagen, ist das so ein nebliger Sumpf, gibt es noch andere Indizien, die in den sozialen Medien auftauchen?
Ja, zum Beispiel, dass Trump-Influencer, rechte Influencer nach dem Vorfall sofort gleichzeitig auf Social Media gesagt, das zeige, dass es einen neuen Bausaal im Weissen Haus brauche. Aber auch für das gibt es eigentlich plausible Erklärungen. Also die Leute koordinieren ihre Botschaften oft, zum Beispiel in Gruppenchats. Das ist jetzt nicht außergewöhnlich, dass die gleichzeitig auch das Gleiche sagen. Und mir denke, dass der Trump ein Attentat inszenieren für ein gutes Argument zu haben für seine Bausau. Naja, also es ist möglich, aber schon ein bisschen abenteuerlich, weil er hätte es eigentlich gar nicht nötig. Er baut ja den Bausau sowieso. Dass er ein Attentat inszenieren für seine Beliebtheit steigern, auch das, ja, es ist möglich, aber man darf auch nicht vergessen, dass es bei einer Inszenierung Mitwisser gäbe und die könnten ihm dann ziemlich gefährlich werden. Es gibt auch noch so ein Zwischending, nämlich die Theorie, dass der Täter zwar echt ist, also nicht irgendwie ein angehörter Schauspieler, dass man ihn auf dem Radar hatte, aber nachher zu PR-Zwecken bis zur Sicherheitsschleuse hätte gewähren. Also ja, ich weiss es nicht.
Wir werden es nie genau wissen, aber natürlich halten wir uns vorerst an die offizielle Version. Hätte Trump den Vorfall können für sich nutzen?
Das schon, ja. Er hat ja für so etwas hat er wirklich einen untrüglichen Instinkt. Er hat nachher auch sofort gesagt, eben, das zeige, wie wichtig der Bausau sei, den er im Weissen Haus bauen lässt. Allerdings ergibt das nicht so viel Sinn, weil das Dinner, das wird von der Vereinigung der White House-Korrespondentinnen und Korrespondenten ausgerichtet. Das fände also sowieso nicht im Weissen Haus statt, auch wenn es dort einen Bausau gäbe. Der Trump hat sich nach dem Vorfall aber auch staatsmännisch zeigen. An der Medienkonferenz, die kurz nachher stattgefunden hat, hat er fast wie ein normaler Präsident dort. Er hat so Sachen gesagt, wie man müsse Differenzen in diesem Land friedlich bereinigen.
Lassen wir rein, was der Trump in dieser Medienkonferenz unmittelbar nach diesen Schüssen beim Korrespondenten-Dinner gesagt hat.
In light of this evening's events, I ask that all Americans recommit with their hearts in resolving our differences peacefully. We have to resolve our differences. I will say, you had Republicans, Democrats, Independents, Conservatives, Liberals and Progressives. Those words are interchangeable perhaps, but maybe they're not. But yet everybody in that room, big crowd, record-setting crowd, there was a record-setting group of people. And there was a tremendous amount of love and coming together. I watched and I was very, very impressed by that.
Ja, hier sagt Trump, in diesem Saal habe es Republikaner und Demokraten, Unabhängige, Liberale, Progressive, was auch immer. Und es sei so viel Liebe gewesen in diesem Saal. Also, das sind Worte, die man gar nicht so kennt von Trump. Sonst beschimpft er ja die Medien gern, aber in diesem Moment war er recht nett gewesen. Auf der anderen Seite hat das Weisse Haus nachher auch ziemlich schnell nach dem Vorfall probiert, Demokraten dafür verantwortlich zu machen. Also wie schon beim Charlie Kirk, wo der ist erschossen worden, sagen die rechten Strategen jetzt, die Rhetorik der Linken sei das Problem. Die Linken bezeichnen Trump als Autokrat und sogar als Faschist und das radikalisiere ich nachher die Leute.
Ja, und auch Donald Trump hat nur wenige Stunden später wieder so tönt, wie wir es von ihm eigentlich kennen.
I'm no longer willing to permit a pedophile, rapist and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction
well,
to that?
Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people. Horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody.
Do you think he was referring to you?
Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. I'm not any of those things.
Mr. President,
and I was never.
Excuse me.
You shouldn't be reading that on 60 Minutes. You're a disgrace. I do think that the hate speech of the Democrats, much more so, is very dangerous. I really think it's very dangerous to the country.
Der Donald Trump kritisiert auch die Journalistin, weil sie aus dem Manifest vom Täter zitiert hat. Und dann kritisiert er auch, wie früher schon Demokraten für ihre Hassrede, wenn er sagt.
Ja, das ist allerdings ziemlich scheinheilig, denke ich mir, weil Trump, seine Rhetorik ist ja auch sehr aggressiv. Also er hat wesentlich zu dieser verrohung, zu dieser verbalen Verrohung beigetragen. Zum Beispiel, wo vor kurzem der ehemalige FBI-Direktor Robert Mueller gestorben ist, hat der Trump geschrieben, er sei froh, dass der tot sei. Also ja, er ist da auch nicht gerade zimperlich. Und natürlich versucht er jetzt eben, dass das Attentat versucht, in die Nähe von den Demokraten zu schieben, damit es denen schadet. Aber ich weiss nicht, ob das funktioniert.
Sind denn Trump seine Umfragewert nach dem Vorfall beim Korrespondentendiener gestiegen? Und falls ja, wieso?
Nein, jedenfalls bis jetzt nicht. Laut dem Umfragedurchschnitt von der New York Times ist die Ablehnung aktuell auf dem höchsten Stand von Trump seiner zweiten Amtszeit. Schon vor dem versuchten Attentat, aber auch nachher. 58% sind unzufrieden mit dem Trump. Die Zahl berücksichtigt verschiedene Umfragen. Das ist ziemlich viel, 58%. Und zum ersten Mal seit Jahren geben Wähler in Umfragen an, dass sie den Demokraten in wichtigen Alltagsthemen mehr trauen als den Republikanern. Vor allem bei Inflation und Lebenshaltungskosten.
Der Irankrieg ist jetzt angesichts der Ereignisse ein bisschen in den Hintergrund getreten. Wie lange bleibt das so? Wie lange kann der Trump den Irankrieg aus den Schlagzeilen raushalten?
Das hängt auch vom Kriegsgeschehen ab, also davon, wie es weitergeht. Aber ich glaube nicht, dass der Krieg wegen einem Königsbesuch und einem versuchten Attentat lang aus den Schlagzeilen verschwindet. Weil besonders die Folgen und die noch drohenden Folgen, die beschäftigen die Menschen schon sehr.
Und Benzinpreise?
Die sind immer noch auf einer Rekordhöhe. Und ich glaube, die müssen nicht in den Schlagzeilen sein, damit sich die Leute ärgern darüber. Also die ärgern sich an der Tankstelle.
Wir haben also einen Attentatsversuch und dann kurz darauf eben einen Königsbesuch. Grosse mediale Aufmerksamkeit für Donald Trump. Wie wirkt sich das, falls überhaupt, auf die Zwischenwahlen aus Anfang November?
Im Moment sieht es nicht so gut aus für die Republikaner. Also der Newt Gingrich, der frühere republikanische Speaker of the House, hat vor kurzem gesagt, wenn die Zwischenwahlen jetzt würden stattfinden, würden die Republikaner krass verlieren. Es sei zum Haar raufen, hat der Gingrich gesagt. Er ist übrigens der Ehemann von der Callista Gingrich, die ja US-Botschafterin in Bern ist. Ich glaube nicht, dass der Königsbesuch und das versuchte Attentat mittelfristig eine grosse Wirkung haben. Aber in 6 Monaten bis zu den Wahlen kann in den USA sowieso noch ganz viel passieren. Also man muss vorsichtig sein, jetzt schon etwas festzulegen. Demokraten träumen jetzt zwar wegen der schlechten Umfragewert von Trump davon, dass sie im Herbst vielleicht sogar in beiden Kongresskammern die Mehrheit können erobern. Aber damit das im Senat klappt, müssten sie mindestens 3 Sitze in Staaten gewinnen, die Donald Trump immer gewonnen hat, wenn er angetreten ist. Also einfach wird es trotz allem nicht.
Wir werden es sehen am 3. November. Charlotte, danke vielmals. Bis dahin. Damit kommen wir zum Schluss unserer Rubrik Q&A, Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage von Gamita Burkhardt. Gamita Burkhardt schreibt, dass in Polen eine Untersuchung stattfindet, ob der Jeffrey Epstein ein russischer Spion sei. Gamita Burkhardt möchte wissen, was bei dieser Untersuchung rausgekommen ist. Und falls der Epstein tatsächlich ein Spion sei, welchen Einfluss er hätte können auf den Donald Trump ausüben. Charlotte, was kannst du dazu sagen?
Ja, der polnische Premierminister, der Donald Tusk, hat die Untersuchung Anfang Februar angekündigt und inzwischen auch eine Taskforce eingesetzt. Es gibt aber noch kein Resultat. Also jedenfalls sind noch keine Resultate veröffentlicht worden. Wahrscheinlich dauert das noch ein Zeitchen. Der Tusk hat den Verdacht, dass Russland die Machenschaften von Epstein mit organisiert hat. Jetzt fragt man sich ja vielleicht, warum das gerade Polen interessiert, aber das ist nicht so erstaunlich, weil Polen ist ja quasi an der Front von der NATO im Osten. Das Land hat viel Erfahrung mit russischer Einflussnahme, mit Spionage, Cyberangriff und auch mit Desinformation. Die Taskforce soll jetzt vor allem untersuchen, ob es Finanzströme gegeben zwischen russischen Oligarchen und dem Epstein und welche Kontakte es da gegeben hat. Und eben, ob Russland via Epstein Informationen gesammelt hat, die für die Erpressung nutzbar sind, also sogenanntes Kompromat.
Aber sind wir jetzt schon wieder bei Verschwörungstheorien?
Ja, ein bisschen bei der Frage, ob vielleicht Russland hinter dieser ganzen Epstein-Sache steckt. ja, feststeht, dass der Epstein tatsächlich kompromittierendes Material hatte. Er hat ja sehr viele Fotos und Filme gemacht. Und es könnte natürlich schon sein, dass das für Geheimdienst interessant war. Es muss ja auch nicht zwingend so sein, dass der russische Geheimdienst oder irgendein anderer der Epstein beauftragt hat mit all dem. Man könnte sich auch vorstellen, dass Geheimdienste später an Epstein gelangt sind, wo sie gemerkt haben, dass der interessante Kontakte und brisantes Material hat. Aber dass der Epstein viel Bildmaterial hat, ist auch kein Beweis für irgendetwas. Also er könnte es ja aus eigenem Antrieb gemacht haben, ob jetzt mit oder ohne Erpressungsgedanken. In der Epstein-Akte hat man keine Hinweise gefunden darauf, dass es Auftraggeber hat gegeben. Aber ja, es sind Geheimdienste. Also man fände wahrscheinlich auch keine Hinweise, wenn es so wäre. Fest steht, dass der Epstein Kontakt nach Russland gehabt hat, wie zu vielen anderen Ländern auch. Und in den E-Mails ist zum Teil auch um russische Frauen gegangen.
Und die zweite Frage war ja, welchen Einfluss der Epstein könnte auf den Trump ausgeübt haben, falls er tatsächlich ein russischer Spion gewesen wäre?
Ja, das ist jetzt natürlich sehr spekulativ alles. Aber was man kann sagen, ist, dass Russland mindestens vor dem Trump seiner ersten Wahl auf sozialen Medien zu seinen Gunsten agiert hat. Also, das gibt einen Bericht, der das untersucht hat. Und der Trump hat umgekehrt auch schon im Interesse von Russland gehandelt. Das muss aber nicht bedeuten, dass Russland ihn in der Hand hat oder dass der Epstein den Trump beeinflusst hat. Ich habe den Eindruck, dass der Putin manchmal den Trump einfach auch überzeugen kann. Also es gibt ja auch andere Methoden. Und ja, viel mehr kann ich zu dem leider nicht sagen, weil was Geheimdienste machen oder nicht, wird häufig erst sehr viel später bekannt oder gar nie.
Danke vielmals, Charlotte, für die ausführliche Beantwortung der Frage von der Gamita Burkhardt. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Charlotte, merci vielmals und tschüss nach Washington D.C.
Merci dir, tschüss nach Zürich.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast von «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Interesse, bleiben Sie uns treu. In einer Woche redet hier der Noah Fendt mit der Tina Kempin-Reuter, der Schweizer Politikwissenschaftlerin in Birmingham, Alabama. Am Mikrofon in Washington, D.C. ist Charlotte Walser. Für die Produktion verantwortlich ist Jackie Wechsler. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.